Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen zu dieser Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Isabella Kohler. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Er starb vor fast 80 Jahren, am 9. Februar 1948, einem Rosenmontag. Und nein, mit Fasching hatte er nichts am Hut. Mit Humor aber sehr wohl.
Was ist ein Fremder?
Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.
Wieso?
Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.
Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd?
Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Dann ist er kein Fremder mehr.
Hier mit Liesel Karstadt, seiner kongenialen Partnerin. Man nennt ihn auch den deutschen Charlie Chaplin, den Anarchisten, Avantgardisten, Absurdel und Spinnerten Divey, den Münchner Komiker Karl Valentin. Zu den Bewunderern des spindeldürren, hypochondrisch veranlagten Rotschopfs mit dem melancholisch-grotesken Humor zählten Bertolt Brecht, Thomas Mann, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky und Samuel Beckett. Die ganz spezielle Komik des passionierten Wörtlichnehmers und Wörterzerlegers ist unvergänglich und bis heute belachbar. Er entlarvt als Alltagsphilosoph die Absurditäten des Lebens. Selbst im Social-Media-Zeitalter teilt man seine Zitate. Teilen Sie nun das Vergnügen an seinen verbalen Wolten mit unserer Autorin Renate Mitschewski. Ihr Werk Karl Valentin, der schalkhafte Melancholiker, wurde in der Deutschlandfunkreihe Querköpfe im Jahr 1989 gesendet. Und hier hören Sie ihn erstmal selbst.
Sehr verehrte Versammlungsteilnehmer, ich wollte das Wort ergreifen, so halte ich es für meine Pflicht, einer Sache näher zu treten, die Ihnen und uns und für alle Zukunft ein Problem von schwerwiegender Bedeutung zu bleiben scheint. Gewiss haben wir nicht die volle Gewissheit, was in Anbetracht einer Zerglauberei der ewig unmöglich erscheinenden Begleiterscheinungen in sich vereinigt. Denn gerade hier bieten sich die einschneidenden Bedingungen, die von vornherein ein für allemal ausgemerzt werden müssen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass gerade in diesem Punkt gesündigt wurde, schon aus dem Grunde, weil ein Zusammenkommen jener wichtigen Erscheinungen stets verschwiegen wurde. Wir haben uns mehr denn je über diese Kleinigkeiten immuniert und haben in Sachen herumgewühlt, statt uns zu sagen, Freunde, geht ans Werk, greift zu und ihr werdet es nicht bereuen.
Im Saal wichtige zustimmende Mienen. Bloß hat leider auch nach den folgenden 57 Minuten keiner den blassesten Schimmer, um was es hier überhaupt geht. Ein valentinsches Kabinettstück, hinhauende Parodie auf alle verflossenen und noch drohenden Vereinsreden.
Es gab eine Zeit, und diese Zeit lässt sich Zeit, denn im Zeitabschnitt dieses Zeitabschnittes wird die Zeit kommen, die wir zeitlebens nie vergessen werden.
Karl Valentin. Und gleich hat man ihn wieder vor Augen. Einen strichdünn aufgeschossenen, knochenbleichen, rothaarigen Mann, der nie lachte und einer der größten, großartigsten Komiker unseres Jahrhunderts gewesen ist. Er gefiel sich, gefährlich aus dem Anzug herausgewachsen, als seine eigene Karikatur. Hätte die falsche Kolbennase nicht gebraucht, weil er bei der Geburt selber schon eine mitgebracht hatte. Die Münchner teilten ihn die unvergleichliche Isar-Institution gastspielweise mit den Preußen, liehen ihn gelegentlich auch nebenan den Eidgenossen wie den Österreichern aus und merkten erst nach seinem Tod so richtig, wen und was sie da eigentlich gehabt hatten.
In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad, mein Liebchen ist verschwunden, was dort gewohnt hat.
Das ist ein schönes altes Lied, aber ich finde es furchtbar blöd. Das müssen Sie einmal ganz genau überlegen. Das kommt doch noch dem Lied noch gerade raus, als wir, wenn das Liebchen, also mir ist ja persönlich wurscht, wo das Liebchen gewohnt hat, nicht? Aber nach dem Lied noch kommt es doch genauso raus, als wir, wenn das Liebchen in dem Mühlenrad gewohnt hat, nicht? Naja, also wie gesagt, von mir aus kann es wohnen, wo es war, aber wenn die wirklich in dem Mühlenrad gewohnt hat, Dann hat das arme Mädel noch keine ruhige Stunde gehabt auf der Welt.
Man muss furchtbar lachen über ihn, obzwar er gar nicht lustig ist.
Alfred Polgar, nachdem er Valentin im Berliner Kabarett der Komiker gesehen hatte.
Er ist ein Spaßmacher aus dem Volke. Sein Witz hat das Kindliche, das der unzerstörbare Grundstoff der sogenannten Volksseele ist. Das Neugierige, Schadenfrohe, Verspielte, Trotzige, Aufgeweckte, Terrible. Er übet in Einfalt, was kein Verstand der Verständigen sieht. Ein kostbares Phlegma der Narretei.
Silenzium! Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur allgemeinen Überraschung wird uns noch Herr Corbinian Nasenlöchler, unser lieber Gast, ein Lied für Bariton bringen. Ich bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit für die Fürjahreszeiten.
Wie herrlich ist doch im Frühling, im Frühling, da ist mir so wohl. O wäre es immer nur Frühling, im Frühling, da fühl ich mich wohl. Der Frühling, der hat so was Eigenes, der Frühling besitze die Kraft. O bliebe es immer nur Frühling, der Frühling gibt Mut uns und Kraft. Wie herrlich ist doch im Sommer, da ist mir so wohl. O wäre es immer nur Sommer, im Sommer, da fühl ich mich wohl. Der Sommer, der hat so was Eigenes, der Sommer besitzt die Kraft. O bliebe es immer nur Sommer, der Sommer gibt Mut uns und Kraft. Wie herrlich ist doch im Herbst, im Herbst, da ist mir so wohl. O bliebe es immer nur Herbst, im Herbst, da fühl ich mich wohl. Der Herbst, der hat so was Eigenes, der Herbst besitzt die Kraft. O bliebe es immer nur Herbst, der Herbst gibt Mut uns und Kraft. Wie herrlich ist doch im Winter.
Hören Sie doch auf, ist ja egal. Mit dem Winter wollen wir gar nicht mehr wissen, das ist ja doch lächerlich. Hören Sie doch auf, sei doch.
Wieso? Und gerade der Winter wäre so interessant gewesen.
Dass er von der Mutter her halber Sachse war und durch den Vater ein halber Hesse, machte ihm auf seinem Fußmarsch zum urbayerischen gestandenen Original nichts aus. »Ich bin der Sohn eines Ehepaares«, pflegte er schlicht zu sagen, und war am 4. Juni 1882 als Valentin Ludwig Fey in der Münchner Vorstadt Au am Entenbach geboren worden. Sein Lieblingsfach in der Schule war die Pause. Sein Gesellenstück nach der Schreinerlehre eine komplette Stube – sein erstes Engagement, die Leitung der väterlichen Speditionsfirma Falk und Fey. Richtig los aber ging es 1907.
Angefangen habe ich also ein Mann-Orchester. Eine Mundharmonika und der Trompeten und der Trommi und der Violine und der Schönband. Das habe ich alles gespielt, ganz allein.
Zitat aus Valentins autobiografischen Randbemerkungen.
Und auf dem Bauch habe ich ein Plakat gehabt. 100 Mark demjenigen, der alle diese Instrumente gleichzeitig spielen kann. Und dann, wenn es einer probiert hat und er hat es beinahe können, dann habe ich in der Nacht gesessen. Und weil ich ja Angst gehabt habe, 100 Mark zu verlieren, habe ich noch ein anderes Instrument dazu erfunden. Und so ist sie immer größer geworden, die Maschine. immer größer.
Ein ausgewachsenes Orchester, heißt es, habe der Musikalclown Charles Fay für seine erste Tournee damals zusammengebastelt. Nicht erwähnt wurde, dass dem bedauernswerten Publikum dabei Hören und Sehen verging. Mit einem Satz, einem nüchternen, die volltönende Rundreise geriet zum klassischen Flop. Aber immerhin, ein Genie war im Anmarsch. Das kostenfressende, durchgefallene Orchestrion war in die Ecke gewandert und der verkannte Virtuos zurück nach München, zum Baderwirt, wo er, wohlwollend aufgenommen, jetzt mit eigenen Couplets und Monologen entschlossen gegen klappernde Maßdeckel und scharrende Stuhlbeine anging. Schon mal angekommen, rückte er bald auf in den Frankfurter Hof, ein beliebtes Volkssängerlokal, und lernte dort die junge Elisabeth Villano kennen. Das Beste, was ihm in seinem Leben passieren sollte.
Valentin trat hier als Solist auf, während ich als junge Anfängerin gerade in das Ensemble aufgenommen war, um Komödien zu spielen.
Elisabeth Villano, später in ihren Erinnerungen als Liesel Karlstadt, weil Villano, wie Valentin ihr erklärt hatte, ein Name für eine Trapeznummer sei.
Mein Solofach war jugendliche Soubrette und ich sang recht mittelmäßig. Ein jeder ruft hip hip hurra, die fesche Mitzi, die ist da. Ich war stolz auf meine Leistung. Eines Abends erklärte mir Karl Valentin in der gemeinsamen Künstlergarderobe, ich sei für eine Soubrette viel zu mager. Und außerdem sei ich viel zu brav und schüchtern. Eine Soubrette hätte einfach Käs zu sein. Aber er sagte, ich besäße durchaus komisches Talent. Und er riet mir, mich aufs komische Fach zu verlegen. Ich empfand diese Worte als ausgesprochene Beleidigung und meine Verehrung für Valentin wurde gedämpft. Dann jedoch befolgte ich seinen wohlgemeinten Rat. Er verfasste für mich eine Parodie auf eine Soubrette und ich sang und spielte komisch und hatte großen Erfolg. Damit war unsere Freundschaft besiegelt und aus ihr erwuchs eine jahrzehntelange Partnerschaft.
Liebe Rundfunkhorcher und Horcherinnen, wir erlauben uns anlässlich Anlässlich des Umzuges.
Geh, was drin sind, doch für einen Schmarrnsam.
Ja, ich will noch wissen, was ich rede.
Ja,
ne?
Ja, das weiß ich auch, einen Mietrinsam.
Wir erlauben uns hinlänglich des Einzuges Kaiser Ludwig des Bayern in München im Jahre 1312.
Nein, das heißt nicht hinlänglich. Nein, anlässlich des Einzuges heißt es doch.
Anlässlich des Einzuges heißt, wir erlauben uns anzüglich des Umzuges, einzüglich des Abzuges.
Anlässlich des Einzuges, sagt man.
Ich hab doch gesagt, hinlässlich des Abzuges. Sie machen mich ganz wirr, wo ich wir erlauben Ihnen, wir erlauben uns umständlich. Anständig.
Nein, anlässlich
des Umstandes.
Nein, des Einzuges.
Einzuges Kaiser Nepomuk.
Nein, nicht Nepomuk, sondern Kaiser Ludwig.
Ludwigs in Münchens zum Sendlinger Platztor, zum Isator.
Nein,
Isator im Jahre 1940.
Lassen Sie mich einmal reden.
Ja, also dann reden Sie, jetzt rede ich. Anlässlich des Einzuges Kaiser Ludwigs des Bayerns zum Isartor im Jahre 1312 gestatten wir uns nachträglich noch ein Duett zu blasen auf 2,5 Trompeten, ein sogenanntes halbes Quartett. Wir beginnen mit dem Anfang.
Die Schwabingerin Liesel Karlstadt, gerade 10 Jahre jünger als Karl Valentin und ab 1913 von seinem Auftritt in den bekannten Münchner Kabaretts wie auswärts nicht mehr wegzudenken, war dem wortklauberischen Querdenker an Witz und Schlagfertigkeit gewachsen. Begleitete ihn, als die Stimme der Halbvernunft, die von der blanken Unvernunft überfahren wird, zuverlässig in den haarsträubenden Nonsens ihrer Dialoge hinein. Bot den Widerpart für den tiefsinnigen valentinschen Blödsinn, half ihm, ebenbürtig in der Kunst des Improvisierens, das Wort wörtlich zu nehmen und sich rettungslos darin zu verheddern. Zwei aberwitzige Akrobaten des Sprachdurcheinanders, ständig am Rand einer hausgemachten Alltagskatastrophe.
Jara, Ja.
Weißt du, wo meine Brille ist? Ich finde meine Brille nicht.
In der Küche habe ich sie gestern lief sehen.
Was heißt gestern? Vor einer Stunde habe ich doch noch gelesen damit.
Ja, das kann schon sein, aber gestern ist die Brille in der Küche gelegen.
So red doch keinen solchen unreinen Mist. Was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen ist?
Ja, ich sag das doch nur, weil du sie schon ein paar Mal in der Küche hast liegen lassen.
Ein paar Mal? Die habe ich schon öfters liegen lassen. Wo sie jetzt liegt, das will ich wissen.
Ja, wo sie jetzt liegt, das weiß ich auch nicht. Irgendwo wird sie schon liegen.
Irgendwo? Freilich liegt sie irgendwo, aber wo? Wo ist denn das irgendwo?
Irgendwo, ja, das weiß ich auch nicht. Ne? Dann liegt sie halt woanders.
Woanders? Ja, woanders ist doch irgendwo.
Aber red doch nicht so saut um daher. Woanders kann doch nicht zu gleicher Zeit woanders und irgendwo sein. Aber alle Tage ist diese Sucherei nach der saudummen Brille. Das nächste Mal merkst du es halt, wo du sie hinlegst, dann weißt du auch, wo sie ist.
Aber Frau, so kann nur wer daherreden, der von einer Brille keine Ahnung hat. Wenn ich auch weiß, wo ich sie hingelegt habe, es nützt mich doch gar nichts, weil ich doch nicht sehe, wo sie liegt, weil ich doch ohne Brille nicht sehen kann.
Sehr einfach. Dann musst du eben noch eine Brille haben, damit du mit der einen Brille die andere suchen kannst.
Das wäre ein teurer Spaß. 1000 Mal im Jahr verlege ich meine Brille. Wenn ich da jedes Mal eine Brille dazu bräuchte, die billigste Brille kostet 3 Mark, das wären um 3000 Mark Brillen im Jahr.
Ach, du schaffst, du brauchst doch nicht 1000 Brillen.
Aber 2 Stück unbedingt, eine kurz- und eine weitsichtige. Nein, da fange ich lieber gar nicht an. Stell dir vor, ich habe die weitsichtige verlegt und habe nur die kurzsichtige auf. Die weitsichtige liegt aber weit entfernt, sodass ich die weitsichtig entfernt liegende mit der kurzsichtigen Brille nicht sehen kann.
Dann lässt du einfach die kurzsichtige Brille auf und gehst so nahe an den Platz hin, wo die weitsichtige liegt,
so, damit
du mit der kurzsichtigen die weitsichtige liegen siehst.
So,
ganz
ja.
Einfach.
Ja, ich weiß doch den Platz nicht, wo die weitsichtige liegt.
Ja, der Platz ist eben da, wo du die Brille hingelegt hast.
Ja, um das handelt sich's ja. Den Platz weiß ich aber nicht mehr, verstehst du
ja,
mich denn nicht?
Ja, verstehe ich das, aber das kann ich noch nicht ändern. Vielleicht hast du es im Etui drinnen.
Ja, das könnte sein. Da wird sie drin sein. Gib mir mein Etui her.
Ja, wo ist denn das Etui?
Das Etui, na, das ist eben da, wo die Brille drinsteckt.
Ja, immer ist die Brille auch nicht im Etui.
Doch, die ist immer im Etui, außerdem ich hab sie auf.
Was, das Etui?
Nein, die Brille.
Ja, was sehe ich denn da? Ja, schau da doch einmal auf deine Stirne hinauf.
Da sehe ich doch nicht hinauf.
Ja, dann greifst du hinauf. Da, auf die Stirne, da hast du deine Brille hinaufgeschoben.
Ja, stimmt, da ist ja meine Brille. Aber leider.
Was leider?
Ohne Etui.
Zusammen mit Liesel Karlstadt, der urwüchsigen Partnerin, hatte Karl Valentin an die 400 Sketche und Szenen ausgedacht und bei Zeiten schon von den technischen Errungenschaften Film und Schallplatte profitiert.
Die Dralle Karlstadt wirkte wie Sancho Panza neben Don Quixote. Sie trat fast immer in Hosen auf, musste Lehrbub, Firmling, Stammtischkumpel sein und auch Kapellmeister.
Ein Kenner der Valentiniaden.
In jener merkwürdigen, doppelbödigen, leise, unheimlichen Welt war sie sozusagen das Diesseits, der Tag, das Maß, das Umgrenzte, Natürliche, der Gegenpol aller lächelnden, pessimistischen oder bissigen Narrheiten.
Auch in der Realität verstand und linderte Liesel Karlstadt bis zur Selbstaufgabe Valentins hypochondrische und echt physische Nöte. Zog den allabendlich von grauslichem Lampenfieber gepackten sozusagen auf die Bühne hinaus. Beschwichtigte seine Angstzustände, als er, ständig Unheilvolles im Genick, beim Eisenbahnfahren, wenn schon, dann höchstens vorne in der Lokomotive sitzen wollte. 1911, das Jahr der Begegnung mit Liesel Velano, war übrigens auch das Jahr von Valentins Hochzeit mit Gisela Reues gewesen, die durch 4 komplizierte Jahrzehnte an seiner Seite blieb, die grotesken Kostüme schneiderte und ihm 2 Töchter schenkte.
Es war für beide Frauen nicht leicht, einen Valentin zu haben, den letztendlich keine von ihnen ganz besaß.
Bertel Böheim Valentin, die jüngere Tochter im Rückblick. Das Beste im Umgang mit dem Genius Karl war eine Art diplomatischer Opfergang. Die Münchner Kritiken sind meistens mau für mich, heißt es in einem Brief von Liesel Karlstadt an Valentin sehr viel später. Darüber bin ich hinweg. Kritiker können mich alle miteinander. Ein anerkennendes Schulterklopfen neben den Verbeugungen der Feuilletons vor Karl Valentin sei das Äußerste gewesen, was man der hervorragenden, wandlungsfähigen Volksschauspielerin Karlstadt gegönnt habe, stellte ein aufgebrachter Zeitungsmann fest. Das erste Stück, mit dem Karl Valentin und Liesel Karlstadt 1913 im Frankfurter Hof gemeinsam auf der Bühne gestanden hatten, war als Alpensänger-Terzett eine Persiflage auf die Volkssänger und wurde sofort ein hinhauender Erfolg. Ein Brauereisaal, dem absichtsvollen Blödsinn hingegeben und nicht mehr zu bremsen, wenn der Schmierenmusikant wild geworden den Herrn Direktor anschreit.
Sie sind nicht auf uns angewiesen, aber wir auf Erna, das müssen Sie Erna merken.
Saß abends bis 11 im Kabarett bei Valentin und wälzte mich fast vor Lachen.
Bert Brecht, im dramatischen Frühwerk sein Schüler, in einem Brief vom Frühling 1920. Dann, zwei Jahre später, als sie sich mit kabarettistischen Szenen und Valentins Burleske Weihnachtsabend eine Nachtvorstellung an den Münchner Kammerspielen geteilt hatten.
Hier wird gezeigt die Unzulänglichkeit aller Dinge, einschließlich uns selber. Wenn dieser Mensch, eine der eindringlichsten geistigen Figuren der Zeit, den Einfältigen die Zusammenhänge zwischen Gelassenheit, Dummheit und Lebensgenuss leibhaftig vor Augen führt, lachen die Gäule und merken es tief innen.
Ja, was wollte ich Ihnen denn sagen? Meines, mir fällt es das ein.
Vergesslichkeit, das Missvergnügen, bei Karl Valentin ein ungeheurer Spaß. Wie hieß doch gleich der Notenwart?
Also, spielen wir wieder an, dass die Zeit vergeht.
Habt ihr die Noten schon auszeigt?
Also los, lass die Klänge klingen. Hört doch auf, was spielst du denn da, was machst du da für ein Verhau? Da spielt ja jeder anders Stück. Das ist das reinste philharmonische Orchester. Ich sag's ja, seit wir keinen Notenwart mehr haben, stimmt's? Glaubt's nicht mehr bei uns. Das war die Hauptsache bei uns. Wo ist er denn überhaupt jetzt hingekommen, der Ding da? No? Wie hat er den geheißen da, unser Notenwart? Harkert, wie hat denn der geheißen da?
Der Gallinger Schurzel.
Gallinger hat er nicht geheißen. Der Gallinger Schurzel war also ein großer, der Dings war ja ein ganz kleiner, der war ja nicht groß. Der.
Wer?
Ja, wer, den wo ich mein da? Der.
Ja, ich weiß ja nicht, wen du meinst.
Ja, und das handelt sich doch, weil wir nicht wissen, wie der heißt.
Ja, ich weiß doch nicht, wie der heißt.
Ja, das weiß ich schon, dass du nicht weißt. Wir wissen es ja auch nicht.
Ja, wie könnte man jetzt das wissen, wie der heißt?
Am sichersten wird es ja eigentlich selber wissen, wie der heißt, nicht? Ja. Wisst ihr was? Wir schreiben eine Postkarte.
Ja, das tun wir.
Ja, aber wenn wir nicht wissen, wie der heißt, dann können wir mal nicht schreiben.
Hat er nicht Ott geheißen?
Ott? Nein, Ott hat er nicht geheißen. So viel ich mich erinnere, war das ein ganz kurzer Name.
Ja, Ott ist doch ein kurzer Name.
Ja, schon, Ott ist zu kurz. Unser Notenwart, der hat so ähnlich geheißen, wie unser früherer Posaunist. Na, jetzt fällt mir den Namen auch wieder nicht ein.
Der Reiseli?
Nein. Das hat unser Posaunist nicht geheißen. Das war so ein metalliger Name, war er nicht wie Eiseli. Im Gegenteil, so ein. Das ist ein hölzerner Name, hat der gehabt. Hat
der Holzinger.
Holzinger, ja. Ja, Gott sei Dank, dass uns wenigstens der eingefallen ist, den sein Name. Aber wie der Notenwart geheißen hat, gibt es denn sowas auch?
Ja, was ist denn eigentlich los? Macht doch eine Musik. Ich zahle euch doch nicht für das Tausend mit daherreden.
Ah, Herr Wirt, es handelt sich nicht um den Namen. Das handelt sich um den Namen von unserem Notenwart, nicht ums Auto mit daherreden. Der Name fällt uns nicht ein von unserem Notenwart, nicht?
Ja, das ist doch ganz wurscht, wie der geheißen hat.
Ja, Ihnen schon, aber uns ist nicht wurscht. Weil es Ihnen schließlich auch nicht wurscht ist, ob Sie Otto oder Mari heißen, nicht?
Ja, aber das Publikum, das will doch nicht euer dummes Geschwätz, sondern ein Konzert hören.
Also, fangen wir an. Thank you. Viertfalls, wie unser Notenwart geheißen hat. Hat er nicht Pfaffinger geheißen?
Stimmt! Ja, Pfaffinger.
Pfaffinger oder geheißen? Ja. Junge, ich habe ja gewusst, dass man noch einfällt.
Ja.
Pfaffinger oder geheißen? Alter, weiter. Nein. Pfaffinger hat er auch nicht geheißen. Pfaffinger hat er auch nicht geheißen.
Jawohl, Pfaffinger hat er geheißen. Das wissen wir ganz bestimmt.
Nein. Ja, sein Bruder hat Pfaffinger geheißen.
Riemficht, wenn sein Bruder Pfaffinger geheißen hat, dann heißt doch er auch Pfaffinger.
War er sein Stiefbruder?
Ach so. Kluge Leute haben eine Menge ungemein Kluges über ihn geschrieben. Ihn unter die Dadaisten platziert, als Vorläufer des avantgardistischen Theaters und Vordenker der Moderne gesehen, ihm die hochgelehrtesten Titulierungen angehängt. Haben in diesen Karl Valentin hineinverfrachtet und herausexpliziert, als gelte es ein Wettrennen zu gewinnen und sich um den spontanen, ganz unbefangenen Genuss gebracht. Ernsthaften Würdigungen, weiß man, sei er mit Verständnislosigkeit begegnet. Vor allem mit dem Hinweis, er sei weder Schriftsteller noch Philosoph, sondern Volkssänger und sonst nichts. Das rechte Wort also von Alfred Polgar.
Er ist ein Phänomen und spottet jede Analyse.
Zu Grünwald im Isartal, glauben Sie es mir, es war einmal. Da haben edle Ritter gehaust, denen hat's vor gar nichts graust.
Ja, so war's, ja, so war's, ja, so war's, die alten Ritter seid, ja, so war's, ja, so war's, die alten Ritter seid.
Suffer haben's und des nicht wir, aus die Eimer Wein und Bier. Haben's dann alles zusammen gesuffer gehabt, dann sind's unterm die Strumpf flack.
Ja, so was, ja, so was, ja, so was, die alten Ritterslein, ja, so was, ja, so was, die alten Ritterslein.
So ein früherer Rittersmann hatte so viel Eisen an. Die meisten Ritter, ich muss sagen, hat deshalb der Blitz der Schlang.
Ja, so was, ja, so was, ja, so was, die alten.
Ein Ritter, den Katar, damals waren die Mittel rar. Er hat der Erkältung trotzt, er hat Kreuzspur geschnäuzt und kratzt.
Ja, so was, ja, so was, ja, so was, die alten Ritterslein, ja, so was, ja, so was, die alten Ritterslein.
Zu Grünwald, die Rittersleut, leben nicht mehr seit langer Zeit. Nur die Geister von denselben spucken nachts in den Gewölben.
Ja, die Sans, ja, die Sans, ja, die Sans, die
Musik, die himmlische Muse, war eine stark irdische Angelegenheit. Erbauliches, unehrerbietig umgebaut in umwerfend Komisches. Für Valentin, der Trompete, Pauke, Zugharmonika, Fagott, Flöte, Zither, Klarinette und noch ein halbes Dutzend weiterer Instrumente überlegen spielte, todernst ein unbändiges Vergnügen. Und auch die Karlstadt hatte nicht nur ein Blasinstrument auf Lager. Ein parodistisches Glanzstück, bei dem sich das Parkett in München wie Berlin vereint zurückschmiss, war das Theater in der Vorstadt.
Auf der Bühne tauchen etliche Musikergestalten auf und begeben sich auf ihre Plätze. Als Vorletzter naht ein länglicher, dürrer, fahler Kerl mit einer gläserlosen Hornbrille auf der Knollennase. Er hat ein verärgertes Wesen und wickelt misslaunig die Beine umeinander, bis sie passen. Das ist Karl Valentin. Sein Löchlein in der Hose, er reibt eifrig daran herum. »Das wird Ihnen nichts nützen«, sagt ihm der Nachbar. Er leise vor sich hin, »mit Benzin wird's schon weg.« Es geht los und es beginnt die seltsamste Komik, die wir seit langem auf der Bühne gesehen haben. Nichts klappt, alles geht schief. Hinreißende Szenen logischen Unsinns. Und wenn es aus ist, dankst du deinem Herrgott, dass du überhaupt noch japsen kannst. Aber Kopfweh hast du bestimmt noch 3 Tage.
Heute ist der Kapellmeister noch gar nicht da. Ich glaube, der kommt später.
Hä? Oder vielleicht hat er sich heute nur verspätet, der alte Aff.
Ja, das stimmt. Ein alter Aff, das ist er auch. 6 Jahre kenne ich den jetzt schon. Und seit 6 Jahren ist er schon narrisch.
Ja, das klang nicht. 60, 65 eher. Ich sag, er ist ein 65 Jahre. Was schaust du? Wie? Na, er ist ja gar kein Kapellmeister. Er ist ja bloß ein Kinoklavierspieler gewesen, in einem Kinematograph. Er ist ein schlechter Kapellmeister. Er ist nur durch Projektion in das Theater reingekommen. Er versteht ja gar nichts. Gar nichts. Ich mach, aber der Dummi hat's gekriegt, ich mach schon mindestens 10 Jahre, 9 Jahre Musik. Ich hab's noch nicht zum Kapellmeister gebracht. So ein Kapellmeister wie er es möchte, ich überhaupt gar nicht bringen.
Ja, jetzt richte deine Sachen her, dass alles in Ordnung ist, wenn unser Herr Kapellmeister kommt.
Sind Sie jetzt fertig, ja? Jetzt horche ich Ihnen schon 5 Minuten lang zu.
So lang schon?
Ja, wen haben denn Sie da gemeint? Mit dem alten Aff?
Mein Bruder.
Ihren Bruder?
Jawohl.
Sir, Ihren Bruder. Sie haben doch erst kürzlich zu mir gesagt, Sie haben gar keinen Bruder.
Nein, einen Bruder.
Wen haben Sie denn dann gemeint?
Die Schwester.
Sir, zuerst ein Bruder und dann die Schwester.
Jawohl.
Und ich bin so dumm und glaub das gleich.
Jawohl.
Nein, absolut nicht. Sieh da, wenn ich drauf komm. Wenn ich da drauf komm. Aber dann spuckt's.
Da kommen Sie nicht drauf.
Es wird auch gut sein. Sind die Noten schon aufgeschlagen?
Nein.
Dann schlagen Sie es auf.
Sind schon aufgeschlagen. Die Krawatte steht Ihnen hinunterwärts.
Wie?
Ihnen. Die Krawatte steht Ihnen hinunter zu.
Was ist mit der Krawatte?
Ihnen? Außen. Ihnen, außen.
Die Krawatte. Innen?
Da.
Ach so, da. Außen, sagt er, innen.
Innen,
weiß
außen.
Ich weiß es schon. Seid schon ein paar Mal rausgegangen, weil man das Ding, das Krankenäpfel ist mir abgebrochen. Ja, ich weiß es schon. Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe. Die ganze Zeit tut er jetzt sofort. Ich kann mich doch nicht aufhängen jetzt deshalb.
Warum nicht?
Na,
alles geht, so wenn man den guten Willen hat.
Noch lange nicht das größte Unglück, wenn man mal das Krawattel raushängt. Das kann jedem passieren. Die Hauptsache ist, dass die Musik klappt. Das ist wichtig. Jawohl. Aber von euch spielt
Pause.
Da... Wie?
Pause.
Pause? Ja, wieso? Ja, wie kommen denn Sie jetzt auf Pause? Wer hat denn jetzt ein Wort von einer Pause gesagt? Wer denn?
Ich hab verstanden, Sie haben Pause gesagt.
Ich? Sie sind ja verrückt. Ich hab gar nicht dran gedacht an eine Pause. Sie haben gerade gesagt Pause.
Ich hab's gesagt.
Ja, jetzt im Augenblick haben Sie es doch gesagt.
So, drum, ich hab's doch gehört.
Ja, es wird Ihnen so passen. Kann ich am Anfang eine Pause machen. Machen wir den ersten Marsch. Also Obacht geben. Nicht, dass wieder jeder dahin spielt, wie er gerade will. Ich kenne euch schon. Jeder tut, was er mag. Keiner passt auf. Keiner richtet sich nach mir. Für was bin denn ich überhaupt da?
Ja, das haben wir uns auch schon oft gedacht.
Wenn auch ein Marsch nicht mehr ganz modern ist, das macht nichts. Man muss einen gewissen Ding hineinbringen. Einen, na, wie heißt er denn gleich? Einen...
Ich weiß nicht, wem Sie meinen.
Ach, einen Rhythmus. Rhythmus, aber der fehlt euch ja.
Wie heißt der Rhythmus?
Um Rhythmus spreche ich jetzt, jawohl.
Der fehlt auch? Den kenne ich gar nicht. Nein, den kenne ich nicht. Seinen Bruder, glaube ich, kenne ich.
So ist recht, der kennt einen Rhythmus, seinen Bruder. Ja, wie schaut denn der aus?
So ein kleiner, langer.
Der Rhythmus?
Ja, mit so einem dunkelweißen Bart. So. Früher war er doch beim... Nein, Reisberger heißt der, den wo ich mein.
Nicht einmal die einfachsten musikalischen Ausdrücke wissen Sie. Ich danke.
Bitte?
So, jetzt fangen wir aber dann an. Da, Ihre Noten. Der Marsch muss genauso gespielt werden, wie ich dirigiere.
Halt!
Na, was ist denn schon wieder? Na, was winken denn Sie jetzt da ab?
Einen Moment.
Was ist denn?
Habe ich mich getäuscht. Geld, dass ich mich nicht täusche.
Ja, was ist denn eigentlich?
Der Hosenträger ist mir abgerissen.
Also da jetzt, wegen seinem alten Hosenträger unterbricht er jetzt zweimal das Konzert. Saustall ist das. Weiter. So, so. Unglaublich ist das, unglaublich. Mag mich gar nicht mehr aufregen. Einer wie der andere, da kann man sagen, was man mag bei uns.
Oben auf der Bühne will der Vorhang nicht auseinander. Geh mal sofort einer zum Tapezierer, sagt der Kapellmeister, aber sofort. Und sag ihm, er soll gelegentlich, wenn er Zeit hat, vorbeikommen. Der Tapezierer scheint sofort Zeit zu haben, denn er kommt gelegentlich in die Sängerin hineingeplatzt. Steigt mit der Leiter auf die Bühne. Zu jener Zeit, wie liebt ich dich, mein Leben, heult die Sängerin
und packt sein Werkzeug aus. Klopft, hämmert, nagelt. Und da? Was macht der Valentin da? Er ist nicht zu halten. Er hat die Neugier der kleinen Leute. Immer geigend, denn das ist seine bezahlte Pflicht, steigt er auf den Stuhl, reckt zwei Hälse, den seinen und den der Geige, klettert wieder herunter, schreitet durch das Orchester nach oben auf die Bühne, steigt dort dem Tapezierer auf seiner Leiter nach, geigt und sieht, arbeitet und guckt, was es da Interessantes gibt. Passt nicht auf, fährt mit dem Bogen in die Frisur der Sängerin und erwischt, ohne etwas zu merken und immerzu weiter geigend, ihren falschen Dutt. Er steigt wieder herunter und auf die Hand der Soufflöse, welches einen neuen Ton in die Sache bringt. Ich muss lange zurückdenken, um mich zu erinnern, wann in einem Theater so gelacht worden ist.
Die Krawatte hängt schon wieder auf.
Ja, ja, das weiß ich, ist doch gleich. Was ist das schon wieder?
Angestoßen habe ich mich immer, weil es immer so reißt.
Na, passen Sie aufs nächste Mal. Jetzt machen wir das neue Stück, das ich gestern geschrieben habe. Das Ding da, wie heißt denn gleich das?
Hoffmannstropfen oder so ähnlich.
Ja, Hoffmanns Erzählungen.
Ja, das haben wir aber noch nie geprobt, gleich ohne Probe.
Na, da braucht man doch keine Probe dazu, das muss man wegspielen können. Das kann man wohl verlangen.
Ja, wenn aber in den Noten ein Fehler ist, dann spielen wir einen Fehler auch mit.
Kümmern Sie sich um andere Sachen, da ist kein Fehler drin. Die Noten habe ich selbst geschrieben.
Ja, darum meine ich ja. Ja, uns ist egal, wir spielen das, was da steht.
Ganz richtig. Sie brauchen nicht weniger spielen und auch nicht mehr.
Ja, mehr auf keinen Fall.
Ja, das sind wir so gewöhnt. So, also, recht zart, meine Herren, mit Gefühl. Was ist denn das, meine Herren? Warum wird denn jetzt da nicht weitergegangen?
Wir können nicht weiterspielen, ist ja ein Wiederholungszeichen beim vierten Tag.
Ach, Unsinn. Da gibt es doch kein Wiederholungszeichen.
Ja, Wiederholungszeichen heißt von vorn anfangen.
Ja, so gescheit bin ich auch.
Es geht immer wieder von vorn an.
Da gibt es kein Wiederholungszeichen. Ja. Die könnten ja gleich stundenlang sofort spielen.
Ah ja, jahrelang geht es so weiter. Ich habe ja gleich gesagt, wir spielen das, was da steht.
Ruhe, kein Wort mehr. Jetzt machen wir die Dichter und Bauerouvertüre.
Die können wir nicht machen, weil der Pauker, der Paukist nicht da ist.
Ja, ja, da brauche ich Sie nicht dazu. Das sehe ich selbst, dass der nicht da ist.
Nein, der ist nicht da.
Ja, ist er recht. Da sehe ich ja, dass er nicht da ist.
Wenn er nicht da ist, der ist nicht da heute.
Ja, hören denn Sie schlecht? Ich sag doch eben, das sehe ich selbst, dass er nicht da ist.
Ja, wie kann man denn einen sehen, wenn er nicht da ist?
Ja, wer sieht denn eigentlich?
Sie?
Ich habe ausdrücklich gesagt, ich sehe, dass er nicht da ist. Ich kann ihn doch nicht sehen, wenn er nicht da ist.
Das mein doch ich.
Na, also. Oder sehen Sie?
Wenn er da ist, kann ich ihn nicht sehen. Wenn er käme.
Wenn er käme, ja, der kommt nicht heute. Der hat heute Ausgang. Darum müssen Sie trommeln. Stimmen Sie mal Ihre Pauke. Geben Sie mir einen Ton an, da hinten.
Wo?
Der da hinten, meine ich.
L.
No. Was ist denn? Was hat denn die Pauke für einen Ton?
Einen scheußlichen, wie ein Kanapé.
Ja, wie kommt das?
Ich weiß nicht.
Haben Sie ein Loch reingeschlagen ins Fell, ja?
Nein. Ich hab's genau gestimmt bei den Flügelschrauben, aber...
Ja, so kann... Das müssen Sie doch hören, sowas. So kann man es nicht brauchen.
Vielleicht ist das schuld, weil der Cennelle drauf liegt.
Wo liegt was? Wo? Ja, natürlich.
Ja? So eine Kleinigkeit, was das ausmacht.
Zählen Sie mal gut mit und hauen Sie mir ja nicht zu früh hinein. Am Anfang haben Sie 8 Takt Pause.
Acht Tag?
8 Takt, habe ich gesagt.
Takt?
Er möchte 8 Tag Pause machen.
Ja, das wäre er aber allein nicht machen können, das ganze Geschirr da.
Nur keine Ausreden, das kann man alles machen, wenn man den guten Willen hat dazu.
Dass ein Mensch, der bereits das Diesseits verlassen hat, nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits und nicht nur seelisch, sondern genau wie er gelebt hat, weiterlebt, habe ich erst im Kino in einem älteren Film gesehen, in welchem ein vor Jahren verstorbener Filmschauspieler seine Rolle heute noch weiterspielt. Es gibt also in unserer Gegenwart 2 Weiterleben nach dem Tode, eines im Jenseits und eines im Kino.
Valentins sachliche Feststellung. Auch Theater in der Vorstadt, die ausgelassene Miniaturausgabe einer Tragikomödie, wäre sang- und klanglos von der Bildfläche verschwunden, hätte sie nicht mit dem Titel »Die Orchesterprobe« unter den 29 valentinschen Filmgrotesken einen guten Platz gefunden. Alles Aufnahmen des vollendeten Missgeschicks, immer gedreht mit der versteckten Frage, ob nicht der Blödsinn der einzig wahre Sinn des Daseins sei.
Er zerlegte die Welt. Was er anpackte, zerfiel in seine Bestandteile. Seien es nun Worte, Geigen oder Stühle. Oder Menschen. Es war schwierig. Das ganze Leben war schwierig. Alle einfachsten Dinge gerieten sofort ins Problematische.
Bitte die Herrschaften, Billetten vorzeigen?
Was heißt Billetten vorzeigen? Haben Sie noch kein Billett vom Zoologischen Garten gesehen?
Ja, schon viele, aber hier noch nicht.
Ja, die sind doch alle gleich. Okay. Das ist meine Anschauung.
Das ist doch wegen der Kontrolle.
Als Kontrolle, ich bin kein Schwindler. Wenn ich ein Billett habe, nachher habe ich es.
Wissens, ich bin ein Volksschauspieler, habe er besonders gern erklärt und ganz genau gewusst, was eben von diesem Volk, seinen Münchnern, auf der Straße, in der Trambahn und am Biertisch so dahergeredet wurde. Ein glänzender Psycholog, der, was er gehört, dann hinterhältig parodierte. Vor allem aber in vielerlei Figuren sich selbst. Karl Valentin, das lohnendste Objekt. Als er in angeregter Runde einmal gefragt wurde, was er sich wünschen würde, wenn er 3 Wünsche frei hätte.
Erstens, ewige Gesundheit. Zweitens, einen Leibarzt.
Ich habe ihn ganz gut gekannt und eines Tages traf ich ihn und die Karlstadt in der Elektrischen.
Aus den Erinnerungen von Martha Feuchtwanger, der Frau des Münchner Schriftstellers Leon Feuchtwanger.
Als er mich sah, grüßte er nicht, sondern setzte sich in die entfernteste Ecke, nachdem er erst neben der Karlstadt gesessen hatte. Sie fing an, aus einer Tüte Pflaumen zu essen. Valentin von seiner Ecke schrie durch die ganze Elektrische. »Sieh, das gehört sich fein nett, dass man in aller Öffentlichkeit aus der Stranitzen isst!« Und zu mir gewandt, »Hab ich nicht recht, Frau Nachbarin?« Die Karlstadt schrie erbost zurück, »Das wäre ja noch schöner, wenn man nicht mehr in Ruhe Zwetschgen essen darf in der Elektrischen. Wer hat Sie denn überhaupt gefragt um Ihre Meinung?« »Ich sag meine Meinung, ob's wollen oder nicht.« Die beiden schimpften laut und herzhaft. Bald mischten sich die anderen Fahrgäste ein und es entstand ein wüster Lärm. Da waren die beiden am Ziel angelangt. Valentin lüpfte sein Hütchen und sagte, »Nichts für ungut, Frau Nachbarin.« Sie brummelte vor sich hin, er blinzelte mir zu. Dann stiegen sie aus. Die Leute schimpften noch lange über den spinnerten Tropf.
Wo gehen wir nach der Vorstellung hin? Durch Siegestor, Tag und Nacht geöffnet.
Lichtreklamen der Marke Valentin, Satire auf die ungeliebte Kinowerbung, sorgten schon vor dem Programm für gute Laune. Empfahlen Operngläser, die auch für Operetten geeignet sind. Die legendären 20er, auch für das Duo Karl Valentin-Liesel Karlstadt, waren es, umarmt von einem überwältigten Publikum, goldene Jahre.
Im vorigen Winter besuchte ich in München ein Lokal vom Konzertcafé-Typ.
Siegfried Krakauer, tonangebend in der Kulturkritik, über ein besonderes Erlebnis.
In einer Ecke brütet ein Paar. Der Mann, blass, mit kleinem, spärlich rotbehaarten Schädel und verschreckter Clownnase, sitzt vorgebeugt. Die Frau, kugelig, hübsch, ein bisschen küchenrot, hat ein Heft vor sich und schreibt. Das heißt, sie kaut gerade nachdenklich am Federhalter. Nein, du, erst frage ich dich, wo geht's denn zur Ludwigstraße? Und dann sagst du, na, du irrst dich. Du sagst zu mir, ich weiß den Weg nicht. Und dann sag ich weiß schon, wart. Sie nimmt die Feder und schreibt, du sagst, erst müssen's rechts gehen und dann links, immer geradeaus, dort, wo der Schmetterling fliegt. Karl Valentin und Liesel Karlstadt, seine mitvergiftete, rührende Gesponsin in Melancholie und Heiterkeit, schrieben aus dem Gedächtnis eines ihrer improvisierten Stücke auf. Das tun sie immer, so nach der 200. Aufführung, wenn eine Sache ganz fest sitzt. Dann hocken sie sich wie die Schulkinder in eine Ecke und legen den Text fest, den sie sich sozusagen ersprochen haben. Es ist das seltsamste, genialste Dichtungsverfahren. Statt dass sie sich Rollen auf den Leib schreiben, lesen sie sich von ihrem Leib ab. Die zwei großen Mundartkinder in der Münchner Kaffeehausecke. Eine Oase im schreibenden, wortmächtigen, verlegenden Deutschland. Hänsel und Gretel in die Literatur verirrt.
Sie sind in der Beleidigungsklage Johann Wimmer gegen Egide Lindner Pflasterer vorgeladen. Der Herr Wimmer hat den Herrn Lindner am Biertisch im Gasthaus zum Juligarten beleidigt. Und Sie waren dabei Zeuge.
Nein, er hat nur zu ihm gesagt, Schlawinerträger, wenn's noch einmal den Saurierschen mit dem Birke hinhängst, dann hau ich dir eine aufs Haupt auf, dass du das Zeitliche segnest.
Na, und was hat der Lindner darauf erwidert?
Nix, ja, das wäre auch gut gewesen sein. Denn wenn der Wimmerhans warm wird, dann sind Sanitäter in der Nähe.
Also das heißt, dann wird's gefährlich.
Ja, lebensgefährlich. Wenn der Hans in Stimmung ist, dann ist die Gaststätte auf keinen Fall mehr splitterfrei.
Also kurz gesagt, er ist ein Raufbold, wie man so sagt bei Ihnen.
Nein, er hat ja nicht Kraft mit Lindner, Egede. Er hat ja nur einen Schlawiner geheißen.
Na, aber wenn er irrtümlich von einem fremden Bierglas nippt, ist er doch nicht gleich ein Schlawiner.
Genippt? Der hat so richtig angezogen.
Was heißt angezogen?
Ein Quartel hat er ihm sicher ausgesagt. Ja, wenn der nur genippt hätte, dann wäre ja an Hanse der Stimmungsparameter nicht gestiegen.
Na gut, aber der Streit hat sich doch dann auf der Straße fortgesetzt.
Ja, wir sind alle gegangen. Und dann hat der Wimmerhans jetzt zum Wirt gesagt, wenn der Bullenhund noch einmal da herin verkehrt, dann gehe ich in die Wirtschaft nicht mehr rein.
Ja, was ist denn das schon wieder für ein Ausdruck? Was ist denn das für ein Hund, ein Bullenhund? So einen habe ich ja noch nicht einmal im Zoologischen Garten gesehen. Ich habe schon von einem Windhund, von einem Wolfshund, von einem Hühnerhund gehört, aber noch nie von einem Bullenhund. Der ist mir vollkommen unbekannt.
Na, sagen Sie, Herr Richter, wenn es schon keinen Bullenhund nicht gibt, dann, wie Sie behaupten, dann braucht der oft doch auch deswegen nicht beleidigt sein.
Es kamen in München früh lautstark generalgeprobt Hitler und die Nationalsozialisten. Für Karl Valentin, der sowieso schon chronisch aufs Schlimmste gefasst war und seine in Freiheit dressierten Scherze, bald kein Boden mehr.
Aber Herr Valentin, schauen Sie doch die Millionen, die für Hitler sind. Die Millionen!
Als ihn ein Parteigenosse zum Narzissmus überreden wollte, Valentin nachdenklich.
Millionen, das schon. Aber einen möchte ich sehen.
Die vorgeführte leere Zuchthauszelle in seinem 1934 aufgemachten Panoptikum, einem Kuriositäten- und Gruselkeller, war gewagte Kritik an der politischen Gewalt des braunen Regimes. Aber auch schon das Äußerste, zu dem er sich entschließen konnte. Zahmer, jedoch ebenso vielsagend, präsentierte sich als Demonstration zum Schlagwort entartete Kunst das Originalgemälde Kaminkehrer bei Nacht über die Leinwand geschmierte schwarze Stiefelwichse. Noch einmal bei einem letzten Berliner Gastspiel im Dezember 1938 freute ihn den Bayern die Gunst der Preußen, holte er sich die unbegrenzte fröhliche Bestätigung seines Könnens. Dasselbe Jahr, in dem er sich mit dem Münchner Apollo-Theater, wenn auch nur für kurze Zeit, den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Etablissement erfüllt hatte. Urig echt Valentinmäßig dann ging es 1939 in seiner Ritterspelunke am Färbergraben zu, wo er zusammen mit der jungen Schauspielerin Annemarie Fischer für die umwerfend komische Farce vom Ritter Unkenstein wahre Beifallsgewitter entfachte. In jenem Spätsommer 39 war das Wetterleuchten draußen bereits Realität, zog sich am deutschen Horizont Bedrohliches zusammen.
Nehmen wir einen kommenden Krieg an, zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland, geführt nach meiner Methode.
Ein valentinscher Vorschlag zur Güte, lange bevor die Apokalypse über Europa hereinbrach.
Ein dickes Drahtseil in der Länge der Zugspitzbahn wird nach der Kriegserklärung halb ins deutsche, halb ins französische Flachland gelegt. Hierauf werden von den beiden kriegführenden Parteien, sagen wir je 1000 der stärksten Sportsmänner ausgesucht. Die beiden Generalstäbe stehen auf der Schiedsrichtertribüne und geben durch ein lautes Sirenenzeichen den Beginn des kriegerischen Tauziehens bekannt. Keine Blutstropfen, nur Schweißtropfen werden bei diesem Kriege fließen. Und hat nun eine feindliche Partei ihren Gegner in ihr Land gezogen, so hat dieselbe 1000 Gefangene gemacht und somit den Krieg gewonnen. Der besiegte Gegner zahlt die Auslösungssumme, je nach Übereinkommen, für seine Gefangenen. Gesunde und frohe Menschen kehren vom Kriege heim. Also, macht aus den kommenden Kriegen große Sportfeste zum Heile der ganzen Menschheit auf Erden.
Ab 1941 trat er nicht mehr auf. Das unbegreifliche Geschehen machte ihn stumm. In der Hoffnung auf späteres Verwirklichen schrieb er zahlreiche weitere Szenen, Monologe und Couplets und ging erst wieder vor Weihnachten 1947 auf die Bretter. Die Vorstellungen in den Januarwochen 48 im Simpel, der Schwabinger Künstlerkneipe von Kati Kobus, für die Liesel Karlstadt zu ihm zurückgefunden hatte, wurden ein Abschied. Ausgezehrt durch die Hungerjahre und von materiellen Sorgen bedrängt, konnte er einer schweren Erkältung keine Widerstandskraft mehr entgegensetzen. Am 9. Februar 1948, einem Rosenmontag, verließ er diese Welt, die er auf den Kopf gestellt hatte.
Karl Valentin war sicher der münchnerischste aller Münchner.
Drüben in New York Oskar Maria Graf, der Landsmann und Kollege von der Feder.
Er war es im Leben und auf der Bühne, so ohnegleichen, dass er selbst Menschen, die ihn jahrzehntelang genau kannten, immer wieder irritierte, weil sie nie wussten, ob er spielte oder nicht. Alle, die Valentin erlebt und geliebt haben, wird eine unsagbare Öde beschleichen, die trauriger ist als das Wissen um die Zerstörungen der Stadt durch den Krieg. München hat etwas Unwiederbringliches verloren.
Der schalkhafte Melancholiker. Sie hörten ein Feature von Renate Milczewski über Karl den Großen. Karl Valentin, den Münchner Komiker, Sänger, Sammler und Wortverdreher. Gesendet im Deutschlandfunk 1989. Ich hoffe, es hat gefallen. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um die Jugend und die Mauer. Auf Einladung des RIAS kommen im Jahr 1961 25 junge Redakteure aus 13 europäischen Ländern nach Berlin, um die frisch geteilte Stadt zu beobachten. Bis dahin, ich bin Isabella Kohler. Und am Schluss soll zur Stimmungsaufhellung eines von vielen bekannten Zitaten Valentins stehen.
Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.